Welcome back to WMR Radio und zum Metropol Monday. Wir sind wieder für euch da. Hallo Melanie.
Hi Lea.
Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar Uwe Zuchol, der Trainer der Fahrer. Hi Uwe.
Hallo. Hi, schön, Uwe, dass ich da sein darf.
Cool. Wie geht's dir denn? Alles gut?
Ja, super. Habe auch schon trainiert heute extra.
Sehr gut. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. So mögen wir das, ne, Melanie?
Was hast du denn heute schon trainiert? Normalerweise fragen wir direkt, hast du schon auf dem Rad gesessen? Aber wir wissen ja noch gar nicht genau, aus welchem Background kommst du denn so? Was hast du denn heute schon trainiert?
Naja, ich habe so ein bisschen Stabi und Athletik gemacht. Dann habe ich tatsächlich auf dem Rad gesessen, weil ich auch immer ganz gerne die Trainingseinheiten, die ich den Sportlern zumute, auch an mir selber teste. So nach dem Motto, trau keiner Trainingseinheit, in der du nicht selber auch schon mal gelitten hast. Und gerade bin ich so am Plan, so in die heiße Phase der Athleten, dann so in ein paar Wochen, wenn es wirklich dann eigentlich Richtung Wettkampfvorbereitung geht, die dann auch hoffentlich kommen, die Wettkämpfe. Und da teste ich einfach auch mal so die Einheiten, die ich mir so vorstelle, die ich so ein bisschen neu modellieren will, einfach an mir selber. Weil das Leiden ist ja immer das Gleiche. Also ich bringe natürlich nicht die Leistung wie die Fahrer, weil ich einfach nicht so gut bin, aber Leiden tun ja alle gleich. Und wenn ich dann ungefähr so die Einheit gerade so überlebe, dann weiß ich, okay, für die Fahrer ist das dann gut.
Sehr schön. So ein bisschen wie bei den Life-Coaches, ne? Da ist auch das Thema Selbsterfahrung auch ganz wichtig, genau. Ne? Nur auf einer ganz anderen Ebene.
Genau.
Ja, schön. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir als Person.
Ich komme aus Süddeutschland, so fast Bodensee. Und da bin ich eigentlich so in so ein Ausdauersport-Umfeld irgendwie so reingewachsen. Mein bester Schulkamerad und Freund war Triathlet oder ist immer noch, oder jetzt mittlerweile ist er Bundestrainer. Damals war er halt eben Triathlet. Der hat mich dann auch so ein bisschen zum Triathlon und Ausdauersport gebracht. Und so bin ich irgendwie so in diese Ausdauerschiene irgendwie reingewachsen. Vorher ein bisschen Tennis gespielt, ein bisschen Leichtathletik gemacht. Und habe dann mich eigentlich fürs Abi wieder vorbereitet. Irgendwie schwimmen auch, geschwommen bin ich auch mal. Und dann habe ich halt eben den Daniel Unger, meinen Freund und Triathlet, wieder so mehr oder weniger getroffen. Und er hat mir quasi bescheinigt, ich kann einigermaßen schwimmen, und hat dann mich bei einem Triathlon angemeldet. Und dann bin ich eigentlich direkt süchtig geworden und bin dann so bei dem Sport einfach geblieben. Das ist schon so 25 Jahre her. Und so war ich dann eigentlich irgendwie immer im Ausdauersport. Habe dann studiert in Konstanz erst, dann war ich 1,5 Jahre in Köln, habe dann in Mainz meine beiden Staatsexamen gemacht und jetzt wohne ich jetzt in Darmstadt hier gleich um die Ecke.
Machst du dann auch Wettkämpfe, also Triathlon-Wettkämpfe?
Genau. Also ich habe die letzten 25 Jahre immer relativ regelmäßig Triathlons gemacht, einfach alle möglichen Strecken, habe eigentlich alle Strecken schon ausprobiert. Und letztes Jahr war das erste Jahr seit 25 Jahren, wo ich nur einen einzigen Triathlon machen konnte, der zum Glück ganz spät im September noch stattgefunden hat. Aber ansonsten mache ich eigentlich schon regelmäßig. Jetzt für dieses Jahr bin ich eigentlich auch wieder angemeldet, aber sieht ja jetzt nicht so gut aus, leider.
Ja, wir drücken die Daumen, dass es klappt.
Danke.
Wir drücken ja schon ganz fleißig, dass wir hier die Fahrer mal sehen. Und hoffentlich dann auch wieder alle möglichen Wettkämpfe stattfinden können. Hast du denn irgendeinen Favorite-Triathlon, irgendeine Favoritenstrecke?
Also ich war selber noch nicht auf Hawaii. Ich wollte eigentlich letztes Jahr das in Angriff nehmen und dann ist er eben ausgefallen, wurde jetzt auf dieses Jahr verschoben. Jetzt muss ich mal gucken, wie es jetzt dieses Jahr aussieht, ob es wieder verschoben wird. Und dann kann auch gut sein, dass Hawaii wieder ausfällt. Deswegen kann ich darüber natürlich noch nichts sagen, weil es ist ja immer so, Triathleten und Hawaii ist immer so ein Ding. Da war ich jetzt halt eben noch nicht. Aber zweimal war ich in Bayern, in Rot, bei dem Triathlon. Und war wirklich das Highlight, würde ich sagen. Also das ist schon, die meisten, die auch in Rot und auf Hawaii waren, sagen, du brauchst gar nicht noch Hawaii, du musst einfach nur nach Rot, weil da ist eigentlich das Mekka. Und das ist schon echt toll da. Also das ist wirklich super.
Bayern, Hawaii, ist ja quasi das Gleiche, ne?
Same, but different.
Ja.
Cool, okay. Das haben wir jetzt schon mal gehört hier, ne?
Ja, wollte gerade sagen, das
stimmt, ja.
Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Cool. Du hast vorhin gesagt, hier Staatsexamen gemacht und so weiter. Du bist Lehrer, richtig? Also quasi hauptberuflich bist du Lehrer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Was hast du denn für Fächer?
Sport, Erdkunde ist die Fächerkombi, genau. Und ja, so ähnlich wie der Hannes. Ich glaube, Hannes hat auch Sport.
Ja.
Genau, ja.
Ja, cool. Passt ja dann auch, ne? So ein bisschen die Leidenschaft und Beruf. Ineinander übergehen.
Ja.
Und dann bist du quasi nochmal ein Schrittchen weitergegangen. Also du hast Sport als persönliche Passion, du hast Sport in deinem Hauptberuf, aber, ne, wir haben ja vorhin auch eingeleitet, du bist der Trainer auch von WMR, also Wheel Sports Metropole Racing vom Team. Und du bist da auch noch, hast da quasi noch eine Selbstständigkeit, ne, on top.
Genau, also im Prinzip war es eigentlich auch so, dass ich zu dem Team gekommen bin über den Julian Myers und dann halt eben direkt an den Hannes. Hannes hat mich angerufen. Wir waren uns halt relativ so auf die erste Minute eigentlich sofort sympathisch. Wahrscheinlich, weil wir beide Lehrer sind. Habe ich halt gemerkt, er ist super innovativ eingestellt und hat tolle Ideen. Und dann hat mich das total gepackt auch. Und ich sag mal, die Firma ist eigentlich auch damit irgendwo entstanden. Mhm. Ich habe immer schon als Trainer, also ich arbeite schon seit 15 Jahren als Trainer, hatte eine Triathlon-Nachwuchsabteilung gegründet, habe eine eigene Abteilung in einem Verein gegründet und habe da immer Jugendliche und Nachwuchsathleten trainiert, aber auch Erwachsene. Und so auch jetzt immer noch trainiere ich einige Nachwuchsathleten auch. Und dann kam halt eben Hannes mit der Idee, eben auch als Teamtrainer hier zu fungieren und auch so ein bisschen Innovationen mit reinzubringen. Und darüber eigentlich auch habe ich gedacht, jetzt musst du das eigentlich auch mal so ein bisschen professioneller angehen, eine Homepage machen, dir so einen Namen geben irgendwie. Also ZocPro Training Concepts heißt die Firma. Das ZocPro kommt eigentlich von meinem Lehrerkürzel, weil jeder Lehrer hat ja ein Kürzel, wo er immer unterschreiben muss im Klassenbuch. Und und so kam einfach die Abkürzung, habe ich gesagt, die kann ich einfach, nehme ich gerade mit rüber. Und ja, so hat es dann angefangen und das war eigentlich kann ich im Prinzip Hannes mit verdanken, dass ich mich dann getraut habe zu sagen, komm, jetzt stellst du das mal auch so quasi als zweite Profession auch mal richtig da.
Mal auf die Beine, ja. Ich war auch vorhin noch mal kurz auf deiner Homepage. Sieht auf jeden Fall sehr professionell aus. Sieht gut aus.
Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ganz okay. Danke, ja.
Okay.
Also an alle Hörer draußen, ne, die es interessiert.
ZocPro.
Gerne mal auf die Homepage draufklicken. Ich denke, wir können sie auch verlinken. In den Shownotes.
Genau, also ich biete das für alle an. Also jeder, der Interesse hat und der sagt hier, das, was der da so erzählt hat im Podcast, wenn wir dann noch ein bisschen zum Training oder so vielleicht gleich auch kommen, das interessiert mich mal oder das hört sich interessant an. Und klar, generell kann sich jeder bei mir melden und hat jeder die Chance, auch einen Trainingsplan zu kriegen.
Du hast vorhin auch gesagt, innovative Ansätze sind dir wichtig und da hast du irgendwie ein Faible für oder das findest du wichtig. Wie würdest du denn deine Ansätze beschreiben oder was sind denn deine innovativen Ansätze?
Ja, also ich sag mal so, ich habe halt irgendwie immer schon, wie es halt so ist, man zieht irgendwie von zu Hause weg und dann kommt man immer wieder in unterschiedliche Umfelde und irgendwie ist es immer so, dass man so ein bisschen der Außenstehende ist und dadurch habe ich eigentlich immer schon alle Dinge, die ich gemacht habe, da habe ich immer den Stein 2, 3, 4 Mal umgedreht und habe immer irgendwie versucht, nochmal darüber nachzudenken, ja, die sagen zwar im Verein, wir machen das schon seit Jahren so, aber macht's wirklich Sinn? Bringt es mir auch was? Und so bin ich halt irgendwie am Puls der Zeit geblieben und habe mich irgendwie immer total dafür interessiert, was denn Neues so rauskommt. Und so habe ich auch jetzt in den letzten 10 Jahren immer wieder verfolgt, was wird geforscht, was gibt's für neue Ergebnisse, was für neue Trainingsmethoden gibt es, in welche Richtung könnte es gehen. Das hat mich halt immer total interessiert und verfesselt mich immer noch. Und das versuche ich jetzt eigentlich so auch so ein bisschen in den Radsport mit reinzubringen. Der Radsport ist natürlich riesengroß, hat eine riesige Romantik, ja, mit seinen Mensch und die Maschine, Hitze, Kälte, Berg hoch, Berg runter, Kopfsteinpflaster, das ist ja ein Riesending. Und die Athleten sind natürlich alle Feuer und Flamme für ihren Sport und total begeistert. Und dann gibt's halt eben so die neueren Erkenntnisse. Und ich versuche das so ein bisschen so in Einklang zu bringen, so zu verschmelzen. Also die Athleten, die ich jetzt auch im Team trainiere, die sind wirklich 100% motiviert, auch wenn man manchmal im Podcast dachte, so, ihr wart noch gar nicht auf dem Fahrrad. Aber es ist sogar eher so, dass ich manchmal die Spaßbremse bin, die dann sagt, so, jetzt heute setze ich mal nicht aufs Fahrrad, weil man muss ja auch mal so ein bisschen Pause machen, um sich ans Training anzupassen. Genau, und so, das ist halt so, das versuche ich so, das Innovative so reinzubringen.
Kannst du uns denn mal erklären und vielleicht auch für unsere Hörer, die nicht vom Fach sind, was denn so dein Trainingsansatz ist?
Genau. Also der Kern des Trainings ist eigentlich nicht das Maximale zu trainieren, sondern so zu trainieren, dass die maximale Anpassung stattfindet. Und man muss sich das ja so vorstellen, also Training ist ja für den Körper eine Belastung. Also man trainiert 2-3 Stunden Fahrradfahren oder Laufen oder Krafttraining. Und für den Körper ist es eine Belastung. Das kann ich ganz gut aussteuern über einen Puls, also die Herzfrequenz, oder über ein Leistungsmesser, wie beim Fahrrad ja regelmäßig, oder eigentlich alle benutzen den, also dann halt eben über Watt. Und das ist eigentlich alles sehr gut abzubilden. Aber der zweite Schritt ist eigentlich, was passiert? Mein Körper wird durch die Belastung beansprucht. Und da wird es schon wieder schwierig zu gucken, was ist denn genau die Beanspruchung und wie beansprucht ist der Körper? Denn das maximale Ziel muss dann eben sein, aus der Kombination beider Einheiten quasi die maximale Anpassung zu erreichen. Und da gibt's halt eben relativ gute, erforschte neue Erkenntnisse, wie man das am allerbesten erreichen kann, beziehungsweise was man machen muss, damit es eben zu dieser maximalen Anpassung kommt. Und der Ansatz ist auch jetzt nicht, das ist jetzt keine Glaskugel oder so, sondern der ist auch bekannt, das nennt sich der sogenannte polarisierte Ansatz. Und bedeutet im Klartext, man trainiert beide Pole, deswegen heißt der polarisierte Ansatz, oder manche sagen auch bipolarer Ansatz. Also auf der einen Seite trainiert man extrem hart und dann aber wieder auf der anderen Seite ganz, ganz langsam und ganz, ganz ruhig. Und dadurch kommt halt dieses Wort polarisierter Ansatz. Und in den letzten Jahren war halt eher so der volumenorientierte Ansatz, also hauptsächlich viel, 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 viel und eigentlich überhaupt nicht hart. Und der neueste Ansatz, wonach ich eigentlich auch mein Training einigermaßen ausrichte, ist halt eben dieser polarisierte Ansatz. Und es sind dann immer so 20%, sind ungefähr 10-20% ist richtig hartes Training. Das nennt sich dann auch High-Intensity-Training, also HIIT, sage ich einfach dazu. Mhm. Und alles andere ist eigentlich genau das Gegenteil, nämlich LIT. Und das steht für Low-Intensity-Training und das ist so der Kernansatz des Trainings.
Geht es dann dabei auch einfach um die Regeneration, die du schon angesprochen hast? Also, dass man dem Körper genug Zeit gibt, sich eben der Leistung und der Leistungssteigerung anzupassen?
Genau, also das ist natürlich auch ein zentraler Punkt. Aber bevor man jetzt die Regeneration im Speziellen anguckt, muss man erst gucken, dass man das Training auf den Athleten korrekt abstimmt und dass er im Prinzip sich nur so belastet, dass er eben die Zeit hat, sich anzupassen und dass der Anpassungsreis stattfindet. Der muss natürlich durch die Regeneration stattfinden, aber das Entscheidende ist erstmal wirklich, den richtigen Belastungsreiz zu finden, würde ich sagen. Und da ist halt immer gar klar, da steht der Athlet im Mittelpunkt und dann ist die Kommunikation mit dem Athleten wichtig. Und das ist auch so eines, was also so ein Punkt, der mir halt extrem wichtig ist. Und jetzt die Athleten aus dem Team, die ich trainiere, das funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Das sind total liebe und nette Athleten, die einfach super mit mir kommunizieren und immer über WhatsApp oder über Telefon einfach auch alles rückmelden. Und dadurch, glaube ich, ist es relativ produktiv. Und es steht schon eigentlich im Zentrum, steht eigentlich die Kommunikation mit den Athleten. Und wenn das alles funktioniert, dann funktioniert es.
Das heißt, du lernst die Individuen, die du halt eben betreust, relativ gut kennen, auch inklusive aller Werte, ne? Also die schicken dir das quasi durch, dass du quasi gucken kannst, ne, was ist denn High Intense für die Person und was ist denn Low Intensity, wo sollte Regeneration stattfinden? Was wären denn noch so, was wären denn da so Fragen, die du einem Athleten dazu stellst, um so eine Person kennenzulernen und das Profil von so einer Person einzuschätzen?
Also erstmal geht es natürlich einfach darum, in der ersten Kontaktaufnahme oder so, so hat es halt im November, Anfang Dezember stattgefunden, dass ich einfach mal wissen muss, in welchem Umfeld steckt der eigentlich. Hat er Familie, hat er Kinder, ist er solo, Single, ist er berufstätig, ist er noch in der Ausbildung? Und wenn ja, wie viel, wo steckt er in der Ausbildung? Wie viel Zeit kostet das? Erstmal alle so diese allgemeinen Dinge auf alle Fälle. Und dann natürlich klar, wie dann geht es dann quasi schon ans Eingemachte, wo man dann einfach im Prinzip die Leistungsdaten anschaut oder das Training anschaut der letzten Wochen und Monate oder vielleicht sogar Jahre. Und dann entwickelt man selber so ein Gespür und so ein Profil. Und da, sage ich jetzt einfach mal so, spielt mir halt auch so ein bisschen die Erfahrung von den letzten 15 Jahren einfach auch gut rein, dass ich halt dann schon verstehe, okay, das ist ein Athlet, den muss man in der und der Weise mit Informationen versorgen und muss ihn in der und der Weise führen oder nicht führen oder halt einfach in die Hand nehmen und leiten und das Training mit ihm leiten, oder da gibt's halt eben Unterschiede, und das ist eigentlich so das Wichtigste, würde ich sagen.
Ich habe auf deiner Homepage gesehen, du hast noch was von, hier da stand Let's Cross the Rubicon, also das Thema Motivation, ne? Das ist ja dann quasi nochmal so dieses, es gibt quasi, du hast es genannt, polarisierender Ansatz, dann gibt es quasi das Thema Regeneration und es gibt das Thema Motivation irgendwie, zumindest habe ich das so auf deiner Homepage rausgelesen. Was ist denn da das große Thema dahinter? Wie arbeitest du denn in die Richtung mit den Athleten?
Genau, also Motivation Nummer eins bei Leistungssportlern ist ja eigentlich immer der Wettkampf. Und jetzt gerade durch Corona kriegt man eigentlich sehr gut vor Augen geführt, wie schnell es gehen kann, dass die eigentliche Motivation komplett weg ist. Und das ist aber generell auch so. Es gibt ja immer wieder Momente, wo man verletzt ist, Momente, wo man einfach nicht trainieren kann wegen seinem Beruf oder eben einfach länger ausfällt. Und deswegen versuche ich euch immer den Athleten auch beizubringen, dass sie sich eine zweite Dimension der Motivation suchen sollen. Die erste Dimension ist natürlich klar immer eben der Wettkampf und der Contest, also das Rennen oder die Rundfahrt, das Tagesrennen oder die Rundfahrt oder wie auch immer, halt eben der Wettkampf. Und die zweite Motivation sind einfach auch kleine Dinge, dass man einfach sagt, also ist jetzt ganz banal, aber beispielsweise, ich bin jetzt für mich alleine in der Natur. Ich habe keine Kopfhörer drin, ich höre jetzt mal ausnahmsweise keinen Podcast und genieße einfach mal für mich die Natur und habe Zeit für mich alleine und kann das auch genauso genießen und für mich durchleben. Und das motiviert mich auch, das wieder zu tun. Das heißt, ich habe dann quasi eine zweite Motivation, einfach für mich alleine sein in der Natur und das genießen. Und schon habe ich quasi eben eine zweite Dimension des Trainings. Es kann natürlich auch einfach auch ein Treffen sein mit den Athleten, ne? Dass es einfach die Motivation ist, wir fahren zusammen. Jetzt ist es gerade natürlich auch schwer, aber zu zweit ist ja erlaubt. Aber auch das kann halt eben eine Motivation sein. Und das versuche ich auch immer irgendwie den Athleten klarzumachen, weil es gibt einfach Momente, wo dir die Motivation, die erste Dimension der Motivation einfach genommen wird durch Verletzung oder eben jetzt halt eben Corona oder Rennabsagen. Es gibt ja auch normale Rennabsagen, auch ohne Corona. Und dann ist es halt für viele Athleten schwer. Und es ist, denke ich, schon auch was ein Athlet generell entwickeln muss. Eine weitere Dimension, sich selber zu motivieren.
Ich wollte nur sagen, ich finde es super cool, weil ich finde, das kann man eigentlich auf alles anwenden. Ne? Also so generell auf alle Lebenssituationen. So, wir erfahren das ja gerade selbst auch, dass bei ganz vielen die erste Dimension der Motivation wegfällt. Sei es jetzt im Sport, sei es irgendwie arbeitsmäßig, privat oder sonstiges. Also mit anderen Hobbys, sei es jetzt irgendwie Musik machen und so weiter. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles Bild von dieser ersten Dimension der Motivation, die man, ja, vielleicht die wegfällt und man sich dann einfach eine zweite Dimension entweder selber schaffen muss, oder finden muss.
Ja, und da ist natürlich dann auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da muss dann auch mal der Trainer und Sportwissenschaftler, der ich eben auch bin, der muss dann halt auch mal ruhen und man muss auch mal irgendwie vielleicht bereit sein, irgendwas mit den Athleten Verrücktes zu machen. Jetzt gerade, wenn wir jetzt aktuell denken, dass im Hintergrund die ein oder andere Rennabsage schon im Raum steht, dass alles nach hinten geschoben wird oder total gekürzt wird oder komplett gekürzt wird. Und da fragt man sich dann schon, fragen die Athleten sich schon so, oh, was mache ich denn jetzt? Und da muss man jetzt auch mal gucken. Ne? Ich habe mit Hannes auch schon drüber gesprochen, da müssen wir auf alle Fälle irgendwie auch was machen. Und das darf dann auch mal was sein, was wirklich völlig verrückt ist. Sowas wie, wir fahren alle zusammen 1000 Kilometer am Stück oder sowas. Das ist natürlich trainingswissenschaftlich vollkommen unsinnig, weil ich dann quasi 3 Tage durchfahre. Aber man muss es wahrscheinlich einfach jetzt auch machen, damit man im Nachhinein auch diese Corona-Krise noch irgendwas Gutes abbringen kann, weil es ja schon immer wieder negative Nachrichten kommen, negative Aspekte mit drinne. Und irgendwann in ein paar Jahren denkt man zurück und dann hat man nur noch dieses Negative. Und vielleicht ist das auch ein Weg, auch für die Sportler aus der Krise irgendwie noch was Gutes zu gewinnen, indem man sagt, hey, wir machen einfach was Verrücktes. Und dann denke ich halt in ein paar Jahren zurück, oh ja, da war ja Corona, aber ja, da haben wir ja auch dieses Verrückte gemacht, wo wir 1000 Kilometer, was weiß ich, auf der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz einmal um Rheinland-Pfalz rumgefahren sind oder so. Irgendwie sowas halt. Also das ist schon auch was mit rein muss. Und auch die Athleten melden mir oft zurück, so, oh, am Wochenende, da hast du reingeschrieben, 2,5 Stunden mit den und den Intervallen, aber ich würde ganz gern 4 oder 5 Stunden fahren. Dann ist das manchmal auch nicht unbedingt hundertprozentig sinnvoll in der Phase im Winter, aber dann sage ich auch, wenn das für ihn einfach auch nochmal dieses Quäntchen an Motivation bringt, dann muss man da einfach auch mal die Augen zudrücken beide und sagen, hier, trainingswissenschaftlich ist es jetzt vielleicht nicht hundertprozentig optimal, aber guck halt, dass du viel isst und trinkst währenddessen und eine schöne Kaffeepause machst und auch dir einen ordentlichen Kuchen gönnst oder, keine Ahnung, Pfälzer Saumagen oder sowas. Und ja, dann ist er auch wieder okay. Und das ist halt immer so, da hat man halt immer so quasi, ja, die zwei Dinge, die so aufeinanderstoßen. Und beides muss man irgendwie auch bedienen, weil, wie gesagt, der Athlet steht halt im Mittelpunkt und nur wenn die Bereitschaft da ist, der Wille da ist, die Motivation da ist, nur dann funktioniert es auch wirklich. Da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen, also wirklich mit Gruppen, die dann widerwillig eine Trainingseinheit gemacht haben und Gruppen, die richtig Lust drauf hatten. Und da wurden dann im Prinzip die Trainingsergebnisse verglichen und tatsächlich die Gruppe, die wirklich gesagt hat, das Trainingsprogramm, da habe ich richtig Bock drauf gehabt, das hat mir richtig Spaß gemacht, das war dann einfach auch effektiver und erfolgreicher.
Das hört sich auf jeden Fall so an, als würdest du sehr stark eben auf deine Athleten eingehen, ne? Und das hört sich auch super individuell an, auf jeden Fall. Und nach ganz viel
Ja,
Sinnigkeit dahinter, ja.
mir macht es halt auch deswegen so Spaß, weil die Athleten, also ich kenne ja eigentlich so mehr oder weniger durch die Podcasts alle vom Team, die sind ja alle wirklich total sympathisch und die ich halt näher trainiere, das sind halt, also ich bin eigentlich, es ist Trainer, aber irgendwie ist fast schon so eine Freundschaft auch entstanden, würde ich sagen. Und natürlich bin ich auch irgendwie Fan von denen, weil ich halt immer total begeistert bin, wie die trainieren und was die alles auf sich nehmen. Und also bei unter 5 Grad gehe ich nicht raus zum Radfahren und das ist, da zucken die gar nicht. Da bin ich immer total stolz und total überwältigt, was sie alles auf sich nehmen und finde das total faszinierend, wenn man das auch überlegt. So 15 bis 20 Stunden Training ist ja so kein, sage ich so, normal für die Fahrer, sage ich mal. Und das ist schon richtig viel eigentlich und es ist schon eine viel Lebenszeit, was sie investieren und das alles, obwohl sie ja im Prinzip nicht direkt ausbezahlt werden. Also das ist schon absolut Hut ab, mehrfach Hut ab, also wirklich toll.
Wie schaffst du es denn dann? Also mal angenommen, du hast jetzt einen Athleten, der wird am liebsten eigentlich nonstop auf dem Fahrrad sitzen, ist hochmotiviert und will einfach nur Kilometer machen. Wie schaffst du es denn, so jemanden auch also von dem Thema Regeneration und Bedeutung von Regeneration zu überzeugen?
Ja, also das, also was zum Beispiel eine Sache ist, die man dann wirklich relativ wissenschaftlich angehen kann, man kann sich ein sogenanntes, das nennt sich dann metabolisches Profil anschauen. Also wenn man jetzt Sport treibt, dann hat der Körper ja, also vor allem der Ausdauersport, hat der Körper mehrere Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Also zum Beispiel durch die Verbrennung von Kohlenhydrate oder die Verbrennung von Fett eben. Und das kann man sich halt in einem Leistungstest ganz genau angucken, wie das halt eben aussieht bei dem individuell bei dem Sportler. Und da kann man halt schon eindeutig auch Stärken und Schwächen sehen. Und zu viel Training, das ist dann da wirklich, kann man fast sagen, gnadenlos, so eine Leistungsdiagnostik. Zu viel Training oder Training in der falschen Zone oder halt in einem falschen Belastungsbereich schlägt sich dann einfach in so einem metabolischen Profil total nieder. Und da hilft es halt wirklich transparent einfach reinzuschauen und sagen, guck mal hier, wenn du die und die Leistungsdaten fährst, dann verbrennst du extrem viel von den Kohlenhydraten beispielsweise und die hat man halt leider nicht endlos am Körper. Fett hat man zum Glück endlos am Körper, selbst die Athleten, die ja natürlich meistens alle unter 10% Körperfett haben oder sogar noch weniger. Aber trotzdem, wenn jetzt jemand 75 Kilo wiegt und hat 5% Körperfett, wie zum Beispiel Jan Frodeno, der Triathlet, wahrscheinlich gibt es, glaube ich, keinen, der noch dünner ist wie er, dann sind es ja immer noch, sage ich mal, 3,5 Kilo Fett. Das sind ja Tausende von Kalorien, die man dann immer noch mit sich führt. Aber die Kohlenhydrate sind halt nach 2 Stunden einfach weg und leer. Und es schlägt sich halt sehr deutlich nieder. Und das kann man dann ganz gut transparent machen und kann dann halt eben sagen, wenn du das Training so weiter betreibst und wenn du da nicht ein bisschen dich vielleicht mal auch bremst oder gönn dir mal die Pause und wo einfach auch die Pause, um wirklich auch dann wieder genug zu essen, dann entwickelst du dich vielleicht da und dahin und dann hast du vielleicht dann nachher im Wettkampf dann hinten raus in der letzten Stunde oder so, hast du vielleicht dann nicht mehr die Power, dann die Attacken mitzugehen oder vielleicht sogar die Attacke zu lancieren. Und das ist eigentlich dann ein relativ klassischer, transparenter Weg, wo die Athleten dann eigentlich auch total einsichtig sind.
Also über Zahlen, Daten, Fakten den Kopf irgendwie abzuholen auch.
Genau, und halt über Kommunikation, über das Zusammen, das Angehen, das Anschauen und Überzeugen. Das ist einfach, klar, das ist auch Überzeugungsarbeit. Das gehört halt einfach dazu. Also ich kann jetzt mich nicht einfach hinstellen und sagen, das machst du jetzt einfach so, sondern das ist, da gehört Überzeugungsarbeit. Und dann gibt's natürlich auch den Athletentyp, wie zum Beispiel der Scott, der hat ja mal ganz viele Fragen. Der ist natürlich auch studiert Medizin. Das macht natürlich dann auch nochmal richtig Spaß, weil der wirklich alles auch im Detail wissen möchte. Und dann ist man da stundenlang am Telefonieren und erklärt und hier. Und also das ist eigentlich so das tägliche Trainerbusiness und es gehört einfach auch dazu, finde ich, die Überzeugung und eben die, ja, genau.
Was würdest du sagen, was ist denn so der Unterschied zwischen du trainierst oder einen Triathleten zu einem Radfahrer?
Ja, das ist eigentlich relativ klar. Ein Triathlet ist ja, also viele Triathleten zielen ja dann eben eher auf so längere Distanzen, würde ich jetzt mal sagen, einfach. Also so die, sagen wir mal so, die Hauptklientel der Triathleten, die möchten halt eben Ironman oder halt eben Triathlon-Langstanz machen. Und da geht's eigentlich wirklich, da muss man wirklich, hauptsächlich geht's da eigentlich um die Ökonomisierung. Also da ist wirklich so, die müssen wirklich 4-5 Stunden auf dem Rad sitzen und quasi Nase bohren nebenher und das gar nicht mehr als Belastung wahrnehmen, damit sie dann am Ende noch den Marathon laufen können. Da geht's also wirklich um die reine Ökonomisierung. Und bei einem Radsportler geht's natürlich einfach auch darum, dass er dann in der entscheidenden Phase auch ist, so schnell wie möglich eine maximale Energie abzurufen. Und deswegen ist das Training da einfach, ist es schon ein bisschen anders wie bei einem Triathleten. Man muss dann schon doch eher in den intensiven Bereichen trainieren und eher auch in dem Kohlenhydratstoffwechsel, damit die Athleten in der Lage sind, die Kohlenhydrate ökonomisch zu verbrennen und quasi sich immer noch ein bisschen was aufsparen können und damit dann in der entscheidenden Phase des Rennens das einfach auch noch verfügbar ist.
Wenn die Attacke also, geht.
Genau. Im Prinzip, wenn wir jetzt total in den Nerd-Talk, falls ein paar Nerds zuhören gehen, dann könnten wir das zum Beispiel an der sogenannten Laktatbildungsrate festmachen. Also beim Sport, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört, da produziert eine Milchsäure und halt die entsprechende Höhe oder je nachdem, wie schnell man diese Milchsäure bildet, kann man halt Rückschlüsse ziehen auf die muskuläre Zusammensetzung und halt eben auch auf den Energiestoffwechsel. Radfahrer haben meistens, wenn sie nicht jetzt gerade Rundfahrer sind, so reine Rundfahrer im Sinne von Christian Froome oder Tadej Pogacar oder so, das sind natürlich, die haben natürlich eine niedrige Laktatbildungsrate, aber so der klassische Rundfahrer jetzt, wie sie eigentlich im Team sind, bei uns im Team auch sind, die haben vielleicht eher eine etwas höhere Laktatbildungsrate, dass sie dann einfach auch noch in der Attacke mitgehen können, wo es dann wirklich in den hohen Bereich reingeht oder halt eben auch in den Sprint, wo es dann wirklich einen Sprintfinish gibt. wo die dann halt einfach innerhalb von 30 Sekunden 1500 Watt oder so oder noch mehr produzieren müssen. Und dazu brauchst du halt einfach Zucker, weil aus dem Fett, das geht viel zu langsam und aus dem Zucker halt einfach die Energie schneller verfügbar ist.
Ich verstehe so langsam auch diese Kaffeepausen-Dinger und so Kuchen essen, ne? Und warum das so ein bisschen fehlt aktuell mit keine Kaffees haben offen.
Ja, ja, klar. Also gerade so die Kohlenhydratzufuhr, die wird oft vernachlässigt. Also das ist oft so, denkt man so, ja, so, wenn ich jetzt 100 Kilometer fahre, dann nehme ich eine halbe Flasche Wasser mit und bin ich ja dann bald wieder zu Hause. Aber auch gerade da ist halt alles eigentlich, was länger als 2 Stunden geht, muss man wirklich gucken, dass man ordentlich reinschaufelt.
Also du berätst auch in Richtung Ernährung dann so ein bisschen mit, genau, ne? Mhm, gehört auch dazu.
Also gerade bei diesem metabolischen Profil, da kannst du wirklich dann genau sehen, in welchem Trainingsbereich er was verbrennt. Also kann ich jetzt einem Athleten genau sagen, okay, wenn du jetzt 200 Watt fährst, sage ich einfach mal, so ein mittlerer Belastungsbereich, dann verbrennst du 48 Gramm Fett in der Stunde und 95 Gramm Kohlenhydrate. Und dann weiß der halt, also das Fett muss man natürlich während dem Training jetzt nicht explizit zunehmen. Hat man früher auch mal die Versuche gemacht, wo dann so Ölfläschchen getrunken wurden und so Geschichten. Aber das macht magen-darm-mäßig keinen Sinn. Aber die Kohlenhydrate muss man einfach zufügen. Weil wenn die halt nach 2 Stunden, vielleicht 2,5 Stunden leer gehen, dann kommt man schnell in diesen sogenannten Katabolen-Bereich, wo dann der Körper auch beispielsweise Proteinstrukturen hernimmt, also Eiweiß quasi, also seine eigenen Muskeln, wenn man so will, nimmt und dann verstoffwechselt man sich selber quasi. Und genau diese Situation soll ja nicht passieren. Also ich will ja nicht irgendwie mich selber verbrennen.
Genau, das geht voll nach hinten los. Das leuchtet mir auch sehr stark ein, auf jeden Fall.
Aber wenn du darüber redest, merkt man, wie passioniert du dabei bist. Also, genau. Ich glaube, ich könnte da noch stundenlang zuhören. Das merkt man auf jeden Fall, dass das deine Passion ist.
Auf alle Fälle.
Du hattest ja auch vorhin, als wir deine Webseite angesprochen hatten, hattest du gesagt, dass du auch Einsteigerpläne praktisch machst. Also nicht nur für die Profis, sondern
genau. Du
begleitest auch Einsteiger. Kannst du uns mal so einen Tipp geben, was so das No-Go ist? Was, wenn man jetzt anfängt mit dem Radsport, wenn man so ein bisschen hobbymäßig Rennrad fährt, was ist denn so das No-Go trainingsmäßig gesehen?
Ich würde sagen, das No-Go ist halt echt tatsächlich viel zu schnell anzufangen, also viel zu hohen Belastungsbereich zu fahren und halt gleich viel zu viel zu machen, sag ich mal. Also quasi gleich 3-4 Stunden zu trainieren und dann auch meistens viel zu schnell. Das würde ich eher so als No-Go, würde ich das wirklich würde ich sagen, das ist eigentlich ein großes No-Go. Und lieber trainiere ich halt eben jeden Tag nur oder beziehungsweise 5-mal die Woche, sage ich einfach mal, oder 4-mal die Woche, halt eben in einem mittleren Belastung oder in einem ruhigen Belastungsbereich und vor allem halt in einer mittleren Belastungslänge, also 1,5 bis 2 Stunden. Aber ich habe halt eben die Kontinuität, weil denn Kontinuität ist eigentlich das Allerwichtigste. Das ist eigentlich, ob das jetzt ein Anfänger ist oder ein Profi, da gibt es auch unzählige Studien dazu. Es macht keinen Sinn, irgendwie 3 Wochen so richtig motiviert einzusteigen und ich fahre jeden Tag Rad und am Wochenende fahre ich über 150 Kilometer und dann kommt plötzlich das Immunsystem kommt zum Erliegen, man ist infektanfällig und dann fällt man wieder 2 Wochen aus.
Die motivierten Neujahrsvorsätze zum Beispiel, genau, jeden Tag.
Genau.
Ganz
genau.
Viel, ja.
Und dann kann es halt gut sein, dann ist man 2 Wochen krank oder eine Woche krank oder 10 Tage krank und da verliert man eigentlich dann schon gleich mal das Doppelte oder Dreifache. Also eine Woche nicht trainieren heißt eigentlich 2 bis 2,5 Wochen Verlust. Und von dem her ist dann lieber, also der Einsteigerrat schlechthin quasi, Regelmäßigkeit schaffen und die Belastungsverträglichkeit ganz vorsichtig aufbauen. Also wirklich erstmal ganz easy, bis man mal so eine gewisse Zeit hat, von wenn man wirklich blutiger Anfänger ist und vorher gar keinen Sport gemacht hat, von mindestens 6, 8, 10 Wochen sich wirklich so vorsichtig reintasten. Und dann ist eigentlich schon eine gewisse Adaption da, zumindest mal so auf der sogenannten neuromuskulären Ebene. Das ist das, was sich als allererstes anpasst, dass halt der Körper lernt, die Muskeln zu innervieren, sagt man, also zum Zucken zu bringen. Und wenn das dann einigermaßen gut da ist, dann kann man im Prinzip, kann auch ein Anfänger schon so trainieren wie ein Profi, nur natürlich individuell angepasst, natürlich nicht so viel. Aber ich sag mal, dann kann man auch beispielsweise schon relativ zügig sagen, okay, mach mal eine HIIT-Einheit. Ja, die würde man dann nicht so lang machen und nicht so oft, nicht so viel und auch nicht so oft in der Woche, wie jetzt unsere Jungs hier von unserem Team, sondern halt eben vielleicht dann nur einmal die Woche. Aber das macht dann schon Sinn.
Top. Das nehmen wir so, finde ich nochmal ein super cooler Tipp zum Abschluss. Du hast mich auf jeden Fall auch schon begeistert. Also ich sehe schon, wenn das Kind auf der Welt ist und ich muss wieder hier oder ich will wieder zurück in Kondition und Shape. Ich habe da jetzt eine Idee, wen ich anrufe für einen Trainingsplan, um wieder langsam einzusteigen. Mich hast du überzeugt.
Ja, gerne. Das stimmt. Gibt es denn irgendwas, was wir dich noch nicht gefragt haben oder irgendwas, was du unbedingt sagen willst, entweder an die Fahrer, an die Hörer?
Gute Frage. Die Superheldenfrage habt ihr natürlich nicht gestellt.
Das stimmt.
Du fährst ja nicht im Team. Also ja, aber stimmt, du dürftest die auch beantworten, wenn du dir darüber schon Gedanken gemacht hast, dann gerne.
Ja, ich habe natürlich die anderen Podcasts auch schon gehört. Und also ich hatte immer so einen Kindheits-Comic-Held, der allerdings nicht in gedruckter Form erschienen ist, oder ich weiß es zumindest nicht, aber das war immer so eine Kindheitserinnerung von mir, dass ich irgendwie vom Spielen reingekommen bin. Mein Vater kam von der Arbeit und meistens haben wir vorm Fernseher gefäschpert oder halt Abendbrot gegessen und haben irgendwas angeguckt und da lief immer Captain Future. Und das war so für mich der totale Held. Und da habe ich mir schon gedacht, wenn ihr mir die Superheldenfrage stellen würdet, würde ich Captain Future sagen, weil das auch so ein bisschen passt, so in die Richtung, vielleicht so ein paar Dinge mal im Radsport vielleicht, was bei den Profis schon alltäglich ist, aber vielleicht auch mal so, ja, für andere Bereiche einfach mal aufzuweichen und vielleicht mal irgendwas Zukünftiges oder was Futuristisches reinzubringen.
Innovation.
Genau. Mhm. Deswegen würde das eigentlich ganz cool passen.
Ja, cool.
Könnt ihr euch an Captain Future erinnern? Habt ihr das? Nee, ihr seid zu jung.
Der Name sagt mir was, aber ich bin tatsächlich generell nicht so gut mit Superhelden. Normal deckt es Lea ab, aber ich glaube, das ist tatsächlich...
Also super, super, super Filmmusik, auch sensationell. Ich glaube, das ist eigentlich eine deutsche Produktion gewesen. Die Musik wurde irgendwo in München auch geschrieben von irgendeinem Künstler. Also müssen wir auch die Musik sensationell.
Machen wir. Das schauen wir uns an, genau. Ja. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du bei uns warst. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, es ist auch sehr spannend für unsere Hörer. Und wie gesagt, besucht die Webseite draußen.
Dankeschön, ja, macht das.
Informiert euch mal. Und dann danke auch an Melanie.
Vielen Dank, Lea. Vielen Dank, Uwe. Hat Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Absolut, vielen Dank auch an euch. Hat mir auch super viel Spaß gemacht.
Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao,
ciao.
Tschüss.